4 Jahre Inside Consulting und wir sitzen zu diesem besonderen Moment zusammen, die zwei Personen, die es gegründet haben, und sprechen heute über 3 Themen. Die Entwicklung, die wir unternehmerisch gemacht haben, die Leute, die uns verfolgen, die werden da bestimmt ein paar Dinge wiedererkennen, die uns seit ein paar Jahren erfolgen. Zum Zweiten sprechen wir aber vor allem auch über die Entwicklung von LinkedIn als Plattform, von Personal Branding, von dem Thema, was sich da getan hat. Und im dritten Punkt sprechen wir über die Zukunft, wo wir das ganze Thema hinsehen, was wir für Hypothesen haben für die Zukunft und was wir denken, was einfach die nächsten Jahre passieren wird. Deswegen glaube ich, extrem spannende Episode für alle, die uns schon mal ein bisschen länger verfolgen, und für die, die uns noch nicht so lange verfolgen, auch eine spannende Episode, weil sie im Schnelldurchlauf verstehen, was eigentlich die letzten Jahre passiert ist. Deswegen, let's go.
Let's go.
Wie fühlst du dich nach 4 Jahren Inside jetzt an diesem Punkt hier? Ich glaube, März 2020 ist die GmbH eingetragen worden. Jetzt haben wir 12. Februar 2024.
Ich glaube, es war, weil wir es bei LinkedIn eingetragen haben, sogar Februar. Irgendwie.
Oder Februar sogar, aber,
ja. Also, man kann ja fast sogar ausnahmsweise mal Backstory geben. Das haben wir nur ganz, ganz selten mal erzählt, was eigentlich 2019 passiert ist. So der Weg hin zur Firma ist vielleicht auch nochmal was.
Ja, das fragen ja immer viele, ne? Wie haben wir uns kennengelernt? Und die Antwort ist halt immer die gleiche. Es ist LinkedIn. Man mag es kaum glauben. Aber wir haben uns 2019 mehr oder weniger über LinkedIn kennengelernt, über einen ehemaligen Kunden, der an der Frankfurter Börse war. Und ich habe dann irgendwie dich auf LinkedIn gefunden.
Genau, und du hast damals für ein paar hundert Euro im Monat dem seinen Account verwaltet. Ich bin irgendwie in diese Content-Maschine von dir, von ihm dann gerutscht.
Von ihm, ja. Jawohl. Nee, dein Podcast war es sogar.
Ja, genau, aber du hast für ihn irgendwie Content gemacht.
Ja, genau.
Und damals bist du gerade aus New York gekommen, glaube ich.
Ja, es war schon ein paar Monate später. Also ich bin im August 18 aus New York gekommen und das war dann so Januar 19, glaube ich. Haben uns über LinkedIn kennengelernt und ich glaube, wir haben uns dann im Sommer oder so das erste Mal getroffen, 19. Mhm. Und ich glaube, im Ende 19, im Oktober 19, sind wir nach Dubai geflogen zusammen, um so als Kickoff zu sehen für die Firma. GmbH gab es noch nicht. Und ich glaube, wir haben uns irgendwie nur 4 oder 5 Mal persönlich gesehen davor. Mhm. Also oft war es nicht.
Ja, es war irgendwie Januar kennengelernt. Dann dachte ich erst, du willst mir was verkaufen. Hatte dann Glück, dass wir uns so gut verstanden haben. Und dann hast du mir unfassbar viel so zu Marketing und Performance-Marketing mitgegeben. Da hast du in der Zeit auf Instagram noch für 5 Euro am Tag irgendwie 300 Follower teilweise generiert.
Das waren noch Zeiten,
ja. Irgendwelchen Hacks. Also das ist, finde ich, aber ein schönes Beispiel. Wir sind ja noch sehr jung, drauf zu gucken und zu checken, was ein Window of Opportunity generell manchmal bedeutet. Nämlich, ja, dass es selten so einfach ist wie heute. Aber das checken wir immer erst ein paar Jahre später. Ja. Also das werden wir wahrscheinlich auch noch mit weiteren Beispielen auf der Reise checken jetzt hier.
Ich saß vor ein paar Wochen ja mit Marvin zusammen hier, der mal 1,5 Jahre bei uns war, und der hat es auch wiederholt. Damals ist jetzt ein bisschen out of context, aber Ryan Serhant, die Personenmarke, die wurde genau durch dieses Thema gepusht, Instagram Story Ads. Wo man wirklich, das ist jetzt unvorstellbar, für 5 Euro am Tag 100.000 Menschen erreicht hat und 500 neue Follower gekriegt hat. Wirklich Leute, die einem folgen, die hochwertig sind, wie günstig, sag ich mal, Aufmerksamkeit damals war. Und genau das haben wir halt jetzt auch auf LinkedIn, ja. Die Aufmerksamkeit ist so günstig, so einfach. Ich erreiche mit einem Post manchmal 5.000, 10.000 Menschen. In 3 Jahren werde ich mir das nur erträumen können, wahrscheinlich.
Ist ja auch ganz spannend, weil je mehr Leute das Thema Customer Acquisition Cost und auf der anderen Seite Customer Lifetime Value in den Griff kriegen, desto eher Leute, und da sind sie ja noch sehr rudimentär, das sehen wir auch bei unseren Audits, die wir mittlerweile machen, bei unseren Launchpads, dass, wenn du diese Zahlen im Griff hast, dass das eigentlich der Schlüssel dazu ist, zu skalieren. Und sobald das auch im B2B ankommen wird, und das ist es außer bei Softwarefirmen tendenziell noch nicht, dann wird es auch immer teurer werden, Kunden zu akquirieren, wenn mehr Leute das checken.
Ich glaube, hier kennt man in Deutschland Baulig Consulting, haben das letztens im YouTube-Video so gesagt, dass sie sagen, uns ist eigentlich scheißegal, wie viel uns ein Kunde kostet, der kann uns 3.000 Euro kosten, weil wir wissen, unser Customer Lifetime Value ist halt 6-stellig. Deswegen ist es uns völlig egal, ob der 3.000 oder 5.000 Euro am Anfang kostet, weil wir halt wissen, was ein Kunde im Durchschnitt über 3 Jahre bei uns ausgibt.
Ja.
Deswegen spannendes Thema. Im Allgemeinen, 2020 war dann der Start im WeWork in Berlin und
in Frankfurt. Den wichtigsten Part 2019, den müssen wir nochmal erzählen. Ja. Du hast damals schon sehr, sehr viel auf LinkedIn gepostet, mir das Thema damals auch nahegelegt, dass es gibt oder dass man da was machen muss. Und dann bist du eingeladen worden im November nach Dubai für eine Keynote. Und da bin ich dann mit. Und da haben wir dann schon eine Handvoll Kunden gehabt, auch gesagt, okay, lass mal irgendwie nächsten Monat, 2, 3 Mal geschoben. Und dann ist es Anfang 2020 geworden, die Firma zusammengründen, ja, das zusammenlegen. meine Mandanten damals mit ein bisschen breiter Strategie-Marketing-Vertrieb. Ja, zum Beispiel Eberhard Knödler, Shoutout an Eberhard Knödler.
Ja, geiler Typ.
Von BM Green Cooling, wichtiger Mann. Hat auch gezeigt, dass es möglich ist, in einem sehr, sehr nischigen technischen Bereich mit LinkedIn, wo es vielleicht nur 500 Entscheider weltweit gibt, für Umsätze zu sorgen, für Reichweite zu sorgen. Aber dieser Trip nach Dubai, der war auf jeden Fall sehr wild, beziehungsweise wir waren dann dreimal sehr schnell hintereinander da, teilweise weil die Messe im Ritz-Carlton oder die Veranstaltung auch Scam war und wir aber das Beste daraus gemacht haben. Wir in ultra ranzigen Unterkünften gepennt haben, Ibis Budget für irgendwie 50 Dollar die Nacht,
ja.
In Airbnbs gewohnt haben und oft, wo irgendwie drei, vier internationale Mitbewohner indisches Curry gekocht haben. Aber auf der anderen Seite haben wir mit Selfmade-Milliardären zusammengesessen, die dann von uns hören wollten, LinkedIn, Personal Branding, was geht da?
Ja, ne, also das zeigt vielleicht auch, dass damals keiner Verständnis hatte für dieses Thema, muss man auch so ganz ehrlich sagen. Ich habe diesen LinkedIn-Post letztens gemacht, dass dieses Thema von uns 2020 eingeführt wurde. Da gab es sehr viel Backlash hier mit, ja, das gibt es ja schon ewig und sonst was. Aber ich stehe dazu, ich würde wirklich sagen, dass vor 2020 auf LinkedIn zu kommunizieren als CEO einfach nicht typisch war. Das war einfach die absolute Ausnahme, egal ob in Deutschland oder damals eben in Dubai.
Voll.
Und es war schon witzig damals mit Tariq, Ali Akavi, also diese Leute, diese Namen, die sagen jetzt nur uns was, aber von den größten Firmen in den Arabischen Emiraten, die einfach da sind und sagen, ja, hier LinkedIn, wie geht es, lass uns da mal was machen.
Ja, das hat schon spannende Türen geöffnet und das ist heute anders, aber irgendwo ja auch noch so.
So ist es. Dann haben wir im Jahr 2020 gestartet, ja, dann war es mehr oder weniger eine Achterbahnfahrt.
Mit Johannes trinkt Wein, Influencer, wichtiger Mann, erster Mitarbeiter, der uns dann auch sehr, sehr schnell nach Berlin begleitet hat, der noch vor mir von Frankfurt dann nach Berlin gezogen ist, weil du warst schon hier. Die Firma hier gegründet, muss man vielleicht auch mal sagen, Inside Berlin, weil du einfach gesagt hast, ey, du hattest da schon ein, zwei Aufträge. Berlin einfach anderes Pflaster. Und ja.
Hat aber Sinn gemacht, ja, und dann mit Johannes reingestartet. Das waren dann so die drei Kombo, Johannes, du und ich. Erstes Office.
Erstmal WeWork
6 Monate, dann erstes Office. Eine alte Wohnung, die auch mehr Party-Location war.
Altbauwohnung gegenüber von der Kitty Cheng Bar.
Von Kitty Cheng.
Wo wir, also.
Von Freitag bis Sonntag war das eigentlich wirklich während Corona.
Das können wir nicht
erzählen. Schon auf eine Party-Location, ja, wenn man da so anfängt. Das war schon cool. Auch viel mit Kunden, weil alle haben irgendwie was gesucht. Und dann wurde es aber schon immer ernster so. Dann kamen wirkliche Kunden, dann kam Mitarbeiter, dann musste man da schon so mehr Verantwortung übernehmen, als nur so als Freelancer-Kunden zu betreuen. Ja.
Voll, ja. Wir haben dann gemerkt, okay, mit mehr Projekten kommt mehr Verantwortung, kommt mehr Anspruch. Auch am Anfang irgendwie mal Projekte gehabt, wo wir dann gemerkt haben, boah, da sind wir eigentlich zu junior für, das kriegen wir eigentlich nicht hin auf der Ebene.
Ja, gerade wenn ich bei den großen deutschen Banken denke.
Bei den großen Konzernen, ja, da haben wir schon auch ist manchmal nicht geschafft abzuliefern.
Aber ich denke, es gehört dazu, ne? Da lernt man viel von. Aber ich denke, das kennt jeder, der hier zuhört und, sag ich mal, so sein eigenes Ding macht.
Ist nur aufrichtig. Also ich glaube, wir könnten auch sagen, irgendwie, nee, da lief nie was verkehrt und das war immer alles nur Sonnenschein und jedes Projekt immer geil. Aber wer das erzählt, der belügt einfach sich selbst und auch die anderen, weil so war es nicht.
Und war ja auch langweilig, wenn es so wäre, ne?
Ja, immer alles mit bester Absicht gemacht. Und muss man im Nachhinein aber manchmal dann auch den Kopf schütteln und sagen, boah, das würden wir heute nicht mehr so machen.
Dann würde ich sagen, war einer der interessanten Momente. Jahr 2020 fertig, ne, altes Office. 21 kam Marvin dann, Anfang 21. Und dann kam die Idee des Marketing-Stunts.
Ja.
Im Frühjahr 21.
Marketing-Stunt ist ja immer noch online. Ist immer noch online. Statement zu In-App-Out oder Statement
zu Inside
Consulting. Kann man immer noch bei YouTube eingeben. Unser erster eigener Shitstorm, von uns produziert.
Wir hatten einen besonderen Moment. Wir hatten eigentlich ein neues Office, das, wo wir jetzt auch drin sitzen, was wir im Juni oder so 21 bezogen haben. Wir haben ein neues Produkt gelauncht, ein neues Office und noch irgendwas und dachten uns, wir brauchen ja einen Weg, wie wir das möglichst mit maximaler Aufmerksamkeit nach außen kommunizieren und haben uns dann überlegt zu sagen, ja, wie wäre es denn, wenn wir einfach sagen, wir schließen die Tore an der Torstraße und, sag ich mal, tun so, als würden wir die Firma zumachen.
Also, ja, erstmal würde ich sagen, so eine der Fehlerursachen dafür, die man mit dazu ziehen muss, war auch, dass wir ein 7-8-köpfiger Boys-Club war, also Testosteron geladen, wie sonst was, konnten uns da gar nicht so richtig bremsen und Dann haben wir auf LinkedIn zwei Posts abgesetzt, die so ein bisschen ominös waren, im Sinne von, wir schließen die Tore und an unserer alten Adresse.
Was man
viele haben es darunter direkt schon gecheckt.
Genau,
und wir haben auch gedacht, ja, okay, ja, nice, ein paar checken das jetzt nicht, ein paar checken das. Und wir haben halt ein extra Video produziert, wo das dann aufgelöst wird.
Das haben wir dann, also ich glaube, Donnerstag oder so haben wir die Posts gemacht. Die Woche drauf, Montag, haben wir das announced. Und dieses YouTube-Video, ich weiß noch, wir saßen da vorne im Meetingraum mit allen zusammen, haben diesen Live-Countdown angeguckt, haben irgendwie 150 Leute live auf diesen Release gewartet von diesem Video. Und dann war schon erstmal so viel Unverständnis im Markt. Es war diese Umweltkatastrophe mit diesem
eine Flutkatastrophe an dem
Wochenende. Flutkatastrophe, die haben wir dann da irgendwie mit aufgenommen und viel Shitstorm. Ja, Corona, Firmen gehen pleite, ihr macht euch drüber witzig, dass ihr pleite geht.
Haben wir eine Spendenaktion eingebaut.
Spendenaktion. Weil
wir nicht besser wussten in dem Moment.
Forbes hat damals dann die Partnerschaft gekündigt, weil sie gesagt haben.
Haben wir regelmäßig bei Forbes gepublished.
Mit solchen Leuten wollen sie nichts zu tun haben. Also es war schon eine interessante Erfahrung. Gleichzeitig war es die umsatzstärkste Woche der Firmengeschichte. Ich denke, wir haben
daraus gelernt. So,
wir
würden das nicht nochmal so machen. Das war ein super dumme Emotion, dummes Motiv, aus dem wir das gemacht haben. Oder Motiv war eigentlich gut gemeint, aber war halt einfach dämlich umgesetzt.
Auf jeden Fall war es, jetzt im Nachhinein kann man drüber lachen, in den Tagen, wo es stattfand, war es nicht so witzig, aber das war definitiv auf die letzten 4 Jahre einer der Momente, der einem immer im Kopf bleiben wird.
Ja. Absolut, wie ging es weiter?
Ja, dann hat es Marvin wieder verlassen, nach dem Marketing-Stunt.
Ja, das CMO wurde overruled.
Also ich würde sagen, nee, Marvin ging dann zusammen mit Nils, hat irgendwie einfach nicht zusammengepasst.
Nils war auf jeden Fall auch ein Highlight, muss man sagen. Also viele, viele gute Leute, wir können jetzt gar nicht alle nennen, die uns früh beigestanden haben, früh in uns geglaubt haben. Marvin ist jetzt öfter gefallen. Nils war für mich auf jeden Fall auch einer
jetzt bei
Outlier.
Perspective
jetzt seit längerer Zeit, macht da, ich kann es nur von außen beurteilen, einen sehr krassen Job. Jetzt, wenn du das hörst, Nils, Shoutout, bist ein Freak, das ist geil. Ja, ich glaube irgendwie, das Team und die Leute, die hierher kommen, das war auch schon in diesen sehr frühen Zeiten. Viele von denen wie Corbinian, wie Robin, die jetzt Teamlead sind, die waren einfach schon sehr früh hier, die haben sehr früh an uns geglaubt, die haben uns online verfolgt, die sind irgendwie auch ein Produkt unserer eigenen Personal Brand, weil die schon bevor die hierher gekommen sind, sehr genau wussten, wie wir sind,
auf
was sie sich einlassen, mit allem Positiven und allem Negativen. Und das ist vielleicht auch so eins der Learnings zu Personal Branding, wo ich für mich sage, da hat sich natürlich über die Jahre jetzt dann auch eine gewisse Routine, eine Entspanntheit eingebaut. Aber allein, wenn ich drauf gucke, dass es uns dieses Team gebracht hat, einzelne Persönlichkeiten davon, dann würde ich das jederzeit wieder tun, auch mit allem an Aufwand oder an der Downside, die da dann auf der anderen Seite manchmal ist.
Ja, voll. Bevor wir in das inhaltliche Thema gehen, um vielleicht diese Reise jetzt abzuschließen, ich würde sagen, mit dem neuen Office, mit dem wo wir jetzt sind, ist auch so ein neues Kapitel angegangen. Es war nicht mehr jedes Wochenende Party. Es war viel professioneller. Schade. Es ist viel professioneller. Fast wöchentlich Kunden vor Ort. Und es kamen dann auch die ersten Frauen ins Team, was davor nicht so der Fall war. Ja, wir waren 10 Jungs. Und damit ist es so zur Firma geworden dann Ende 22. Und seitdem sind wir hier. Wir haben ein Podcast-Studio, was ein Jahr leer stand, wo jetzt ein Podcast läuft, und sind von einem Startup, was ein bisschen rumexperimentiert hat, zu einer Firma geworden, die geile Kunden hat, die geile Geschäftsführer betreut, die geile Projekte umsetzt und die einfach ein gutes Ergebnis liefert, würde ich einfach sagen.
Ja, ich glaube, zu unserem Kernthema LinkedIn und Personal Branding für CEOs, da müssen wir uns nicht verstecken. Da können wir stolz sagen, wir haben den Markt mit aufgebaut. So, wir haben Hunderttausende Euro in Marketing investiert, ob das über Werbeanzeigen ist, um Leute zu educaten, ob das tagelang an Video und Content sind, an Whitepapern, an Interviews, was du jetzt mit Inside Power Hour letztes Jahr ins Leben gerufen hast. Wir haben einfach oder zeigen auch heute noch, dass dieses Thema mehr ist als einfach nur Likes und Reichweite. Und wenn wir wahrscheinlich jetzt beim Ausblick noch so ein bisschen drüber reden. Es war halt damals noch unfassbar einfach. Einfach, wenn du aktiv warst, hast du schon zu denen gehört, die mit dabei waren. Also allein die Kontinuität hat dafür gesorgt, dass man dich kennt in deiner Branche. Und das hat sich extrem geändert. So, es reicht heute nicht mehr. Es ist so einfach geworden wie noch nie mit künstlicher Intelligenz oder ja irgendwie auch einem einfachen Writer da am Start zu sein. Aber der Anspruch hat sich halt krass erhöht. Also Fortleader zu sein und wirklich zu denen zu gehören, die regelmäßig verfolgt werden und eine Community zu haben, die engagiert ist, das ist halt was immer noch Zeit braucht und was tendenziell ja, jetzt einfach wieder mehr Fokus braucht, wenn man das erreichen will, egal
in welchem Bereich. Wenn ich irgendwie so drauf gucke, was auch 2020 einfach funktioniert hat, wir haben einfach gepostet und es hat einfach gekickt. So egal was, aufs Jahr gesehen, Millionen Reichweiten, Deals kamen rein, ohne, sag ich mal, groß nachzudenken. Also heißt nicht, dass wir da irgendwie keine Strategie hatten, aber es war viel, viel einfacher wie heute. Und heute musst du dir schon Gedanken machen, was poste ich, welchen Angle nehme ich, wen gibt es da vielleicht schon in meinem Markt, und es ist nicht so, ich poste 10 Mal und habe da irgendwie sofort ein Ergebnis. Und damals war es schon deutlich einfacher.
Ich würde sagen, wir haben uns vor allen Dingen auch bei der Zielgruppe weiterentwickelt. Am Anfang haben wir es ja gemacht für jeden und eigentlich auch zu einem Einstiegspreis, muss man sagen. Für unter 10.000 Euro hast du wirklich ein Projekt bei uns kaufen können oder ja.
Was jetzt wieder so ist, by the way.
Was jetzt wieder so ist, ja, teilweise. Aber ich würde sagen, unser Fokus, unsere Zielgruppe hat sich halt einfach verändert. So, wir wissen viel genauer, für wen wir arbeiten und für wen nicht. Ob das passt oder ob das nicht passt, weil wir einfach auch sehen, okay, es bringt uns gar nichts, mit den Leuten nur den ersten oder zweiten Projektschritt zu machen. Wir müssen uns vorstellen können, dass es wirklich über Jahre zusammenwächst und ja, einfach auch lieber wir mit weniger Leuten arbeiten, als für Gott und die Welt sagen, wir zeigen dir, wie du LinkedIn machst. So, selbst innerhalb der CEO-Klientel schließen wir da einfach gewisse Leute jetzt aus
mit der Zeit. Das würde ich auch sagen, wenn man auf die Kunden guckt, ne? Natürlich war jetzt nicht jedes Projekt irgendwie das Erfolgreichste, vor allem am Anfang, wenn man so sagt, erste Firma, erstes Ding. Aber ich würde wirklich sagen, das, was die Kunden ausgemacht hat, die auch jetzt noch mit am erfolgreichsten sind, wie Matthäus von Klarneo, mit denen das schon über 3 Jahren geht, sind die, wo der CEO wirklich selber gesagt hat, ich will das Thema verstehen. Und die Leute, die wo sagen, ja, meine Assistenz macht es schon, da hat es halt einfach nicht funktioniert. Und das ist vielleicht auch gleichzeitig so ein Learning für alle, die zuhören. Wenn ihr Marketing seid oder der CEO selber, die Person, die gebrandet wird, muss Lust haben auf das Thema, sonst funktioniert es nicht.
Wir sind jetzt hier so sehr selbstkritisch, finde ich, aber auf der anderen Seite, wenn ich drüber nachdenke, glaube ich auch nicht, dass es in der Qualität auch was erfolgreich dann umgesetzte Projekte angeht, jemanden gibt, der es besser gemacht hat. Also sind Dinge schiefgelaufen teilweise auch, harte Learnings, aber auf der anderen Seite glaube ich auch in der Qualität, in der Berechenbarkeit, das Risiko zu reduzieren, dass jemand, der CMO ist oder CEO oder Unternehmer oder Consulting-Partner zu uns kommen kann und einfach, wenn da noch nicht viel da ist oder wenn da erste Versuche gemacht werden, dann haben wir da mit die geilste Qualität.
Definitiv. Wie würdest du denn sagen, hat sich LinkedIn verändert über die letzten 4 Jahre?
Also Punkt 1 hatten wir gerade schon. Es ist irgendwie deutlich mehr los geworden. Es ist lauter geworden. Es ist mehr Nonsens, aber ich finde auch teilweise mehr guter Content da. Also beides gleichermaßen so ein bisschen. Punkt 2, ich glaube, so LinkedIn hat so einen absoluten Hype gehabt, wo halt dann die deutsche Geschäftswelt, die unter anderem übrigens mit am aktivsten ist innerhalb der weltweiten Szene, was das wöchentliche Einloggen angeht, gesagt hat, okay, ich will die Plattform jetzt nutzen. Ich glaube jetzt, dass viele so ihre ersten Experimente gemacht haben, teilweise auch schon wieder frustriert sind. Und jetzt sind halt andere Ansätze da, dass viele dann sagen, okay, jetzt Corporate Influencing, das ist so das Wort, was halt gerade getrieben wird, wo wir auch wieder unsere Meinung haben, warum das nicht ein sinnvoller erster Schritt ist.
Ich meine, man sieht es jetzt beispielsweise hier, ne, Lara Sophie Bothe oder wie die heißt, von Deloitte, glaube ich, war es, wie es halt auch noch hinten losgehen kann, wenn jeder macht, was er will.
Ja, muss man so ein bisschen gucken. Ich würde es auch gar nicht überbewerten. Ich glaube, ich habe mit Jan Hohmann dazu gesprochen, Ecolot, der Influencer Marketing aktiv ist, auch ein Kunde von uns. Und der hat gesagt, das ist eine ganz normale Evolutionsstufe, wenn er sich jetzt TikTok oder Instagram anguckt, dass solche Aktivitäten mit Vorwürfen und dann auch nachweislich, ja, da wird Community Management mit Bots betrieben. Hat Adil, ein Kumpel von uns, auch eine gute Analyse gemacht von WeCreate. Also ich glaube, das kühlt sich dann alles auch immer ziemlich schnell wieder ab und muss man einfach sagen, also die Art, wie digitale Headlines heute entstehen über die Social-Media-Welt, ich glaube, das ist eine große Veränderung. Das müssen wir uns mal vor Augen führen. Weil als wir gestartet sind, 2019, 20, und wir zum Beispiel mit Kai Diekmann zusammensaßen, von Bild-Chefredakteur gewesen und Story-Maschine aufgebaut mit Philipp zusammen, dann haben die so wahrgenommen, okay, die Macht verschiebt sich von den großen Leitmedien so ein bisschen auf Online-Kanäle. Und was jetzt stattfindet, ist, so unsere Welt, unser tägliches Miteinander, also so ein bisschen die Vorstufe vielleicht von einem Metaverse, findet da online statt. Das heißt, ich kann innerhalb dieses Netzwerks, innerhalb dieser Welt, die wir vor 3 oder 4 Jahren noch gar nicht als Welt so gesehen haben, da kann ich Fehler machen oder auch Dinge richtig tun, die in dieser Welt auch wieder diskutiert werden. Also irgendwie von der Entwicklung, was es gesellschaftlich hat, so, es ist einfach jetzt in der täglichen Nutzung, ich bin immer noch sehr viel auf LinkedIn.
Voll, und ich glaube, was man jetzt auch einfach sieht, ist, genau mit so einem Case, Redakteure und die Chefs, die die Medien kontrollieren, holen sich die Inhalte von LinkedIn beispielsweise und holen sich die Informationen von den Plattformen und spielen sie halt dann in ihrem Magazin aus und gehen nicht mehr hin und fragen irgendwelche Leute, was passiert denn bei euch gerade, sondern die holen sich die Infos einfach.
Voll. Auch die Journalisten selber haben ihre Arbeit komplett verändert. Also ich glaube, ganz, ganz viele Businessmodelle haben LinkedIn mit irgendwo in ihr Geschäftsmodell aufgenommen. Ja. Als wir damals 2020 im Handelsblatt zu tun hatten, war das für die LinkedIn irgendwie alles total neu. Nach dem gemeinsamen Artikel zum Beispiel, wo wir über Dies und Höttges geschrieben haben, war es dann schon so, dass über die 12 Monate, 24 Monate danach, wir gesehen haben, okay, immer mehr der Redakteure merken halt, die Einfallschneise, um die Zahl der Abos hochzufahren, lohnt sich also, egal was die publizieren, auf LinkedIn auch wieder zu teilen. Also es ist für ganz viele Top of Funnel eine Einflugschneise geworden, wo sie einfach sagen, meine Industrie ist da teilweise, da hole ich mir die Aufmerksamkeit, da diskutiere ich mit. Das ist viel selbstverständlicher geworden als noch vor 3, 4 Jahren.
Ich würde auch sagen, ein Thema, was mir jetzt gerade auch wieder auffällt, ist dieses, also ne, was viele mal sagen, persönlicher Content fuckt mich ab, viel zu viel persönlicher Kram, was passiert da, oder was, wieso ist das auf LinkedIn? Ich merke, dass LinkedIn da gerade extrem krass gegenpusht und ich glaube, wie ist dieser Mitarbeiter von Snox, der die Artikel früher geschrieben hat? Tim Jaschke hat, glaube ich, sogar einen Vergleich letztens gepostet, wo er sagt, er hat 10 Beiträge mit persönlichem Bild gepostet und einer persönlichen Geschichte und irgendwie 10 fachliche. Und die fachlichen haben wieder deutlich besser performt.
Ja, die Plattform steuert jetzt gegen nach dem Feedback, was sie über Jahre gekriegt hat.
Genau, LinkedIn geht extrem gegen, pusht fachliche Inhalte. Auch ich muss sagen, wenn ich meinen Feed aufmache, ich sehe keinen persönlichen Kram mehr.
Ja.
Und das, was die letzten 2, 3 Jahre halt extrem krass funktioniert hat, wird jetzt extrem krass zurückgefahren, weil es Leute halt nervt. Und wenn man LinkedIn-Nutzer verliert, dann machen sie weniger Geld. Verdienen sie weniger Geld, ganz einfach.
Tim Jaschke, geiler Typ, auch sein Ding gemacht. Werbung mit Wumms hat er jetzt, glaube ich, gegründet. Also auch sehr spannend zu sehen, ich glaube, als Consultant mal gestartet, wie viele Selbstständigkeiten.
Hat auch teilweise sich, mal ein paar Posts geschrieben.
War dann bei Snox, aber einfach wie spannend, wie vielen Leuten auch LinkedIn mehr oder weniger die Selbstständigkeit ermöglicht hat.
Ja.
Oder da den Job zu wechseln, die Richtung komplett zu wechseln, sich darüber, ich glaube, das, weil wir auf CEO-Ebene sind und es eher untypisch ist, dass die komplett umschulen, aber würde ich auch mal sagen, über die letzten 4 Jahre wette ich drauf, dass es echt hunderttausenden Menschen weltweit geholfen hat, komplett die Perspektive zu wechseln, Einblicke in andere Jobs zu kriegen, teilweise inspiriert von CEO-Content.
Definitiv. Wie hat sich für dich auch persönlich die Perception zum Thema Personal Branding verändert? Weil du, sag ich mal, warst jetzt nicht so tief damit auseinandergesetzt, 2019, 20. Es gibt sehr geteilte Meinungen, manche sagen, es ist nur Selbstdarstellung, manche sagen, es bringt was. Wie hast du die Wahrnehmung wahrgenommen, auch was diesen Begriff angeht über die letzten Jahre?
Ich glaube, dass der sich immer wieder so ein bisschen in Wellen bewegen wird. Ich hatte das Thema vorher nicht auf dem Schirm, weil ich aus der klassischen Unternehmensberatung kam und da haben sich sozusagen nur die obersten Managing Director exponiert und darunter durfte damals einfach keiner sprechen. Das hat sich heute auch ein bisschen geändert. Du hast mir damals ja ziemlich schnell klar gemacht, dass da aktiv zu sein, dass es eine unfassbare, krasse, geschenkte Reichweite ermöglicht, wenn man es richtig macht, heute auch noch. Und die Ergebnisse, die wir dann selber schnell erzielt haben mit unserer eigenen Aktivität, haben mir auch klar gemacht, dass es hier um mehr geht als nur Selbstdarstellung. Wir hatten ja dann auch mal eine Phase, wo wir selber auch gemerkt haben, so nach 2, 3 Jahren, puh, wie fühlt sich das für mich an? Das ist irgendwie teilweise auch anstrengend, das ist Arbeit, wo wir uns selber auch immer
ist
wieder...
Kein Spa. Ist kein Spa.
Ist kein Spa, ist ein Gym, sagen wir unseren Kunden auch. Außer sie buchen halt das Rundum-Sorglos-Paket. Aber ich würde sagen, ja, also von der eigenen Brand ausgehend, muss man sich immer wieder auch dazu motivieren. Das ist aber wie bei einem Sport, wenn ich sage, okay, ich will da auf einem gewissen Level mitspielen, dann muss ich gewisse Dinge immer wieder tun und das kann mir kein anderer abnehmen. So, und dann aber diesen Skill zu haben, sorgt für unfassbar viel Sicherheit. Also wenn ich einen Kampfsport so gut drauf habe, dass ich im Grunde mir überhaupt keine Gedanken machen muss, dann ist das ein Vorteil und ähnlich ist es als Business-Skill, dann da auch, sich gegen gewisse Dinge wie einen Shitstorm verteidigen zu können, dass ich sage, hey, ich brauche jetzt hier schnell Aufmerksamkeit auf unseren Stellenanzeigen und ich habe Follower, ich habe letztendlich Reichweite, ich weiß, wie dieses Medium gerade funktioniert, dann ist es ein Skill, der selbst wenn heute alles weg wäre, wenn wir neu anfangen würden, den uns keiner nehmen kann.
Das ist halt ein extremer Marktvorteil gegenüber allen anderen, wenn du einfach bekannt bist.
Ja, ich glaube, das ist halt, also es war schon immer gut, Vertrieb zu können, aber was sich jetzt halt verändert hat teilweise ist, dass du vom Vertrieb aus dann auch in diese Marketingrichtung dich entwickeln musstest, weil viele der alten Schule von Vertrieb, die es halt gewöhnt waren, mit E-Mail, mit Telefon oder persönlichem Netzwerk zu arbeiten, plötzlich gemerkt haben, okay, das alleine bringt gar nicht mehr so viel. Wenn ich dann nicht gewisse Komponenten ergänze, die es dann wieder befeuern, dann wird es sehr, sehr schwer.
Ja, Also ich denke auch, dass es vielleicht auch am Anfang so ein bisschen belächelt wurde mit, das machen nur die Influencer oder sich so zu zeigen, würde ich vor allem, wenn ich wirklich an 2019, 20 denke, an Gespräche, wo teilweise sehr enge Leute gesagt haben, was ist das für ein Scheiß? Wieso sollte ich da jetzt anfangen zu posten und sowas? Und das funktioniert doch nicht in der Selbstdarstellung. Und mittlerweile ist halt, ich meine, in den USA ist es seit 5 oder seit 10 Jahren normal, aber auch in Deutschland ist es mit einfach zur Normalität wird. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, ist auch mit anderen hier schon in dem Format drüber gesprochen, aber dass die Leute, die es jetzt zur Spitze treiben in den USA, wie ein Logan Paul, wie ein Mr. Beast, dass die einfach Milliardenimperien damit aufbauen und dass man auch diese ersten Cases schon im B2B gibt, wo es, sag ich mal, klassische B2B-Influencer gibt, die es einfach nutzen, um strukturiert Firmen aufzubauen über die Reichweite, was halt einfach smart ist.
Ja, was mir klar geworden ist, als du das auch letztens bei den Office Days präsentiert hast, ist, die Deutschen sind halt oft so verkopft, aber haben so viel Angst, dass sie auch nicht checken, dass ich nicht für ewig für ein Thema stehen muss. So, sondern wenn du dann auch auf die Historie von den amerikanischen YouTubern guckst, die heute Unternehmer sind, dann hast du mir erklärt, dass die teilweise mit Pranks, mit irgendwie Leute auf der Straße verarschen angefangen haben. Und irgendwie ein paar Jahre später sitzen die bei Donald Trump in der Maschine und nehmen Einfluss auf wirtschaftliches Geschehen, machen spannende Deals. Das ist was in dem Extrem hier noch nicht eingetreten ist, aber was uns bevorsteht. Also ich bin sehr, sehr sicher, dass wir in 5 oder 10 Jahren Politiker sehen werden, die vorher als Influencer in irgendeiner Form Karriere gemacht haben. So, wir gucken jetzt gerade in die USA und sagen, wie können die da diesen Donald Trump oder manche haben vielleicht auch gesagt, mein Idol, ja, Arnold Schwarzenegger hat auch letztendlich diesen Weg vorgelebt, das ist in den USA möglich. Ich glaube, wenn ich auf die deutsche Politik gucke, wie wenig Rückhalt ich hier sehe, dass eben diejenigen, die sagen können, ich habe da eine Community, wo ich weiß, wie die tickt, die seit Jahren hinter mir steht, die mich als authentisch wahrnimmt und die sich auf mich verlassen kann, was ich tue, dass die eine politische Power aufbauen wird, die aktuellen Parteien nicht verstehen.
Ich glaube, es wird keine 20 Jahre dauern, bis irgendein Influencer, immer auf USA bezogen, entweder Präsident wird oder eine extrem hohe politische Rolle annehmen wird, einfach weil er, seitdem er wahrscheinlich 10 Jahre alt ist, Influencer ist, in Anführungsstrichen, und Aufmerksamkeit hat.
100 pro.
So.
The Rock ist für die Rolle schon im Gespräch. Ja, es gibt, glaube ich, viele in den USA. Es ist immer einfacher. Und wir gucken mal darüber und denken so, ach, crazy. Und wir beobachten das so teilweise auch wieder entertained davon. Und wir sind aber nicht davor geschützt. So, das wird hier auch kommen. Genauso wie das Thema LinkedIn. 2018, als du es mitgebracht hast, hat das kaum einen hier richtig gejuckt. Da waren Unternehmer wie Tony Kula von MeToo, so ein paar, die international aufgestellt waren. Das waren so die ganz wenigen, die gesehen haben,
die Gary da geht was ab. So kannten, ne? Das waren auch die Leute, die schon positive Beispiele
kennen. Kennt ja heute noch kaum einer. Wie viele Unternehmer kennen das, verfolgen das? Die Marketer kennen es ein bisschen.
Ja.
Aber diese Power, und das ist, glaube ich, auch genau unsere Aufgabe, zu erklären, wie viel Power in authentischem Personal Branding steckt. Weil damit ist es noch möglich, dass deine Veranstaltungen besucht werden. Damit ist es möglich, dass deine Dienstleistungen gekannt werden, dass du Premiumpreise durchsetzt, dass Mitarbeiter gerne für dich arbeiten wollen, dass Journalisten gerne auf dich zukommen. Es ist mit kaum einem anderen Marketinginstrument so leicht wie mit einer durchdachten, krassen, überzeugenden und auch nahbaren
Personal Brand. Das klingt so ein bisschen abstrakt, aber es kann dann doch so einfach sein, in Anführungsstrichen, wenn ich einfach sage, das ist mein Marketing-Channel. Und so baue ich strukturiert auf, weil es einfach dich abhebt von allen anderen, wie einfach nur ein Firmenlogo. Ja? Wie siehst du denn LinkedIn oder was sind deine Hypothesen für LinkedIn in den nächsten Jahren? Du hast da schon immer mal so ein paar Sachen gedroppt, aber sag ich mal, die LinkedIn-Nutzer allein in der Dachregion haben sich um 60% oder 70% gesteigert, ich habe nicht mehr genau im Kopf, in den letzten 4, 5 Jahren. Wo glaubst du allgemein, kann LinkedIn 2028 stehen? Ist es noch LinkedIn? Ist es eine andere Plattform? Was sind deine Gedanken dazu?
Also was LinkedIn jetzt gerade tut, was ja irgendwie absehbar ist, weil das fast alle Unternehmen irgendwie versuchen, ist, die sind mittendrin, künstliche Intelligenz auch in ihre Plattform aufzunehmen. Und auf der einen Seite tun sie das und machen es leichter, dann gewisse Dinge zu verstehen. Und auf der anderen Seite, hast du gerade auch schon gesagt, persönliche Inhalte, fachliche Inhalte, wie steuern wir das richtig aus, drehen sie da auch wieder gegen. Ich glaube, dass das Potenzial, was in LinkedIn steckt, die wenigsten bisher nur annähernd verstanden haben. Weil die immer noch auf dem Weg sind, im B2B richtig hart einzudringen. Und die haben als Jobplattform gestartet, die haben das Thema Content ergänzt vor ein paar Jahren und jetzt sind da Millionen Menschen oder 1 Milliarde in Summe und viele davon jede Woche. Und ich habe es gesagt, die Deutschen sind da ganz vorne mit dabei, egal wie scheiße sie es finden und wie viel sie darüber jammern.
Sie so sind Deutsche, ne? Die regen sich mal auf und sind dann doch dabei.
Ja, voll. Doppelmoral. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, was LinkedIn für eine Power hat, wenn es zum Beispiel sagt, okay, wir öffnen jetzt hier einen Marktplatz, wir sorgen jetzt dafür, dass Unternehmensausschreibungen in Zukunft über diese Plattform stattfinden. So, dann ist es was schnell sehr interessant werden kann für Unternehmen. Die wichtigste Ressource Mensch, die hat sich schon irgendwo sehr stark unter Kontrolle und immer mehr Menschen bewerben sich nicht mehr bei Unternehmen, von denen sie nicht vorher auch ein gutes Gefühl haben. Dieser Verdrängungsmarkt. Ich würde
sagen, niemand bewirbt sich irgendwo, wo er nicht vorher online gecheckt hat. Was machen die?
Ja, also wird die Top-Leute auf keinen Fall. Und das sehen wir dann vielleicht auch. Ne? Wir haben Top-Leute und die hätten wir nicht, wenn wir nicht auch selber da sehr viel tun würden für in unserer Präsenz. Ich finde aber zum Beispiel auch dieses Thema, es gibt ganz viele Facetten, aber wenn man sich vorstellt, wenn ich mir vorstelle, was für eine Power drinsteckt, unternehmensberatungstechnisch, was sie an Daten zur Transformation von Unternehmen haben. Also wenn man sich da vorstellt, okay, die analysieren die verschiedenen deutschen Automobilkonzerne und können zum Beispiel verstehen, okay, anhand der Bilanzergebnisse, aber wohin, in welche Standorte, mit Ausgründungen teilweise auch, welche Mitarbeiter transferiert wurden oder aufgebaut wurden, wie sich da Investitionen auf der anderen Seite lohnen, dann glaube ich, dass LinkedIn ein Tool ist, was in diesem ganzen Spiel, dieses Planspiel von Unternehmertum, nochmal ein ganz anderes Game reinbringen kann. Weil sozusagen jeder ist da, jedes Nutzerverhalten wird da getrackt. Wenn ich da dann jetzt irgendwie als Unternehmen noch vielleicht eine Performance-Bewertung von Mitarbeitern oder eine Investitionsplanung dahinter lege, wie ich dazu gekommen bin, dann sind das Insights, die Arbeitswelt so noch nicht gesehen hat. Mhm. Und die dann auch wieder sehr spannend werden können, wenn sie mit KI und den richtigen Entscheidungen gemischt werden.
Ja, das ist eine sehr spannende Hypothese. Ja. Also ich glaube, dass extrem viel möglich. Ich denke, eins steht fest, wer in seinem Markt sichtbar sein will, wer bekannt sein will, der hat keine andere Option, als auf LinkedIn was zu machen, ob es ihm gefällt oder nicht. Ja. Also ich glaube, es gibt viele, die stellen sich auch einfach dagegen, weil sie sagen, ich gehe bewusst nicht auf die Welle drauf. Aber aus meiner Sicht ist es einfach dumm, es nicht zu tun. Egal, ob man es mag oder nicht. Weil ich mir einfach nichts Besseres vorstellen könnte, bei jedem B2B, in dem man einfach sagen, CEO, mach einfach einmal die Woche einen Post zu Beginn.
Ja, ich kann mir halt gut vorstellen, dass es also ein guter Weg, um in die Sichtbarkeit zu kommen, ist nach wie vor Kanal für Kanal einzunehmen. Das ist aber dann heute selbst bei einem schon einfach eine Challenge. Also ich glaube, dass du entweder ultra viel Glück brauchst, im Sinne von, du musst da einen Mitarbeiter haben, dem das zufällig sehr gut liegt, der das alles mit genug Zeit angehen kann. Du brauchst einen CEO, der einfach auch sagt, hier, mach mal. Also es ist eigentlich ein Zufallsprodukt, dass das gut wird, wie wir es auch bei vielen erfolgreichen Fällen gesehen haben. Und unsere Aufgabe ist ja auch immer wieder, diesen Zufall zu eliminieren und zu sagen, okay, was funktioniert gerade wirklich? Was solltest du tun, was solltest du nicht tun? Diese Weichen zu stellen. Und dann kann ich mir gut vorstellen, dass in den nächsten Jahren wir immer mehr CEOs sehen werden, die wirklich zu Social CEOs werden. Und da ist LinkedIn die Nummer-1-Plattform. Aber dann kann es auch, das sehen wir bei den Amerikanern, auch dazu führen, dass sie dann weitere Kanäle einnehmen.
Ja.
Weil es da einfach dann noch mal spannender ist, die Leute auf verschiedenen Plattformen auch in verschiedenen Stimmungen zu erreichen. Und ein Beispiel, wo du ja zum Beispiel auch gerade dran bist, einen Kunden zu akquirieren, ist dieses Thema Jet-Business. Ja, wenn man sich mal vor Augen führt, keiner hätte geglaubt, dass irgendwie vor 5 Jahren jemand, der Jets verkauft, also an eine Klientel, an CEOs, an Unternehmer, wer kann sich für, ich glaube ab 2 Millionen geht es so los, aber in der Regel dann vielleicht einen hohen einstelligen oder 2-stelligen Millionenbetrag, wer kann sich vorstellen, dass dazu Social-Media-Content A funktioniert, aber B auch dazu führt, dass dadurch Geld verdient wird.
Ja.
Und dieses extreme Beispiel muss man sich manchmal dann fragen, okay, wenn die es hinkriegen, kriegen wir es dann nicht auch hin?
Also Jets, ein Beispiel, ja. Der Jet-Business, wer es nicht kennt, definitiv mal worth watching auf TikTok oder auf YouTube. Und ich meine, gleiches Beispiel ist Ryan Serhant, der Penthäuser für 40 Millionen in New York verkauft und sagt, ja, die haben ein YouTube-Video von mir gesehen und haben mich da angerufen. Das ist wild. Aber du hast gerade vom Thema Planbarkeit gesprochen. Ich glaube, das ist ein gutes Stichwort, weil wir haben eine 70-seitige LinkedIn-Bibel zusammengestellt, wo wir genau dieses Thema, wie kommt man über einen sauberen Prozess zu einem Ergebnis, haben wir zusammengefasst und an ausgewählte Personen versenden wir das gerade. Das heißt, wenn du gerade zuhörst und Lust hast, das mal zu sehen, zu lesen, dann kannst du mir auf LinkedIn schreiben, einfach, warum du diese LinkedIn-Bibel einmal haben willst. Da dann checken wir das kurz, ob du da reinpasst, ob das Sinn macht für dich und dann schicken wir das Ganze persönlich zu, per Post. Ist ein extrem geiles Dokument.
Gibt's nur physisch?
Gibt's nur physisch, ja. Du hast es hauptsächlich geschrieben. Es war sehr viel Aufwand. Ist ein geiles Dokument.
Da ist drin unsere Prozesse, wie wir vorgegangen sind bei etlichen Kunden, die Top-Voice geworden sind.
Viele Beispiele,
aus verschiedensten Branchen und Bereichen, wie man sich richtig positioniert, wie man guten Content schreibt, wie man den Schritt Outreach richtig angeht. Da müssen wir auch mal wieder ein Update machen und das Thema Tools dann auch nochmal erweitern. Also in jedem der Bereiche passiert viel, aber trotzdem, so, da haben wir jetzt, glaube ich, noch 200 Stück hier liegen. Mal gucken, wer sich die schnappt.
Deswegen, schreibt mir auf LinkedIn und wir hören uns beim nächsten Mal.